대박이 내가 있다. 사랑이 있다. 아멘. So, Hare Krishna. Mir obliegt es, jeden Morgen das Thema des Tages oder sagen wir mal die grafische Darstellung unseres Transformationsthemas zu präsentieren. Gestern hatten wir den Beginn der Reise, eine Raupe, die ganz und gar sich mit dem trockenen Blättern des materiellen Lebens zufrieden geben muss. Hare Krishna. Und heute passiert was mit unserer Raupe. Sie hat etwas gerochen. Sie hat eine Anziehung entwickelt. Sie ist noch ein bisschen feucht. Oh, hier sie. Hare Krishna. Die Raupe ist also weitergeklettert. Ups. Weil sie hat etwas gehört von einem schönen spirituellen Dasein. Eine Versprechung, eine Hoffnung von Krishnas Barmherzigkeit und hat sich auf den Weg gemacht, um die Vaikuntha-Welten, die spirituellen Welten zu erlangen. Sie ist aber noch fest verankert mit einem Teil ihres Daseins auf der materiellen Ebene. Das wird hier, soll hier ausgedrückt werden, mit der Raupe, die also noch ein bisschen verhaftet ist. In gewisser Weise entspricht das dem Zustand des Bhajanakriyas, wo jemand spirituelle Tätigkeiten ausübt, aber noch voll mit materiellen Verhaftungen ist, wo sein Vertrauen noch ein bisschen schwach ist und er sich erstmal nur auf den Weg macht. Wir werden sehen, wie es unserer Raupe weitergeht. Ich glaube, wir alle können uns mit diesem Bild, glaube ich, identifizieren. Wir haben schon irgendwo unsere Aufmerksamkeit auf das spirituelle Thema gelenkt. Wir wollen ernsthaft vorankommen in unserem spirituellen Leben. Aber gleichzeitig merken wir auch, dass wir im Augenblick doch noch etwas verhaftet sind mit der materiellen Energie. Hare Krishna. Schön gemacht, ne? Ich hoffe, dass ihr das mit dem Fotografen, das läuft gut. Hare Krishna. So, wir haben einen sehr schönen Text für heute vorbereitet, der hier aufgeschrieben ist. Ich muss ihn nur ganz kurz mal finden. Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Wird unsere Raupe jetzt auf den Altar klettern? Also man wird ja langsam interessiert an dem Geschick, wo sie wohl noch hinkommt. Yat Pada Pankaja Alasa Vilasa Bhaktya Kamashayang Gratitam Udgratayanti Santa Tatvan Na Rikta Matayo Yatayo Virudha Shruto Ganas Tam Aranam Bhajavasudevam Yat Para Pankaja Palasa Vilasa Bhaktya Yat Para Pankaja Palasa Vilasa Bhaktya Amashayam Gratitam Utgratayanti Santa.
Amashayam Gratitam Utgratayanti Santa.
Tadvanna Rikta Matayo Yatayo Piruta.
Tadvanna Rikta Matayo Yatayo Piruta.
Shroto Ganastam Adanam Bhajavasudevam. Shoto ganastam aranam bhajavasudevam. Nyatara pankaja palasa vilasa bhaktya.
Nyatara pankaja palasa vilasa bhaktya.
Kama shayam gratitam utkratayanti santa.
Kama shayam gratitam utkratayanti santa.
Tadvanna rikta Matayo Yatayo Pirudha. Shloto Ganastamaranam Bhajavasudevam. Ganastamaranam Sudevam. Capital. Pankaja, Lotus, Palasha, Blütenblätter oder Zehen, Vilasa, Genuss, Bhaktya, durch hingebungsvollen Dienst, Karma, fruchtbringende Tätigkeiten, Ashayam, Begehren, Gratitam, fester Knoten. Udgratayanti, entwurzeln. Santaha, Gottgeweihte. Tat, dieses. Vat, wie. Na, niemals. Riktamataya, Menschen, denen es an hingebungsvollen Dienst fehlt. Yatayaha, in ständig zunehmendem Maße versuchend. Api, obwohl. Rudha, aufzuhalten. Shlotagana, die Wogen des Sinngenusses. Tam, bei ihm. Adanam, es wird Zuflucht zu suchen. Bhaja, beschäftige dich im hingebungsvollen Dienst. Vasudevam, für Krishna, den Sohn Vasudevs. Übersetzung. Die Gottgeweihten, die immer im Dienst der Zehen der Lotusfüße des Herrn tätig sind, können die fest verknoteten Wünsche nach fruchtbringenden oder materiellen Tätigkeiten leicht überwinden. Da dies sehr schwierig ist, vermögen die Nicht-Gottgeweihten, die Gyanis und Yogis, obwohl sie versuchen, die Wogen der Sinnenbefriedigung aufzuhalten, dies nicht. Deshalb wird dir geraten, dich im hingebungsvollen Dienst Krishnas, des Sohnes Vasudevas, zu betätigen. Erläuterung. Es gibt drei Arten von Transzendentalisten, die versuchen, den Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur zu überwinden, nämlich die Gyanis, die Yogis und die Bhaktas. Sie alle versuchen, den Einfluss der Sinne zu bezwingen, der mit den unaufhörlichen Wellen eines Flusses verglichen wird. Ständig kommen neue Wünsche. Die Wellen eines Flusses fließen unaufhörlich und es ist sehr schwer, sie aufzuhalten. In ähnlicher Weise sind die Wogen des Wunsches nach materiellem Genuss so stark, dass sie durch keinen anderen Vorgang außer Bhakti-Yoga aufgehalten werden können. Die Bhaktas werden durch ihren transzendentalen, hingebungsvollen Dienst für die Lotusfüße des Herrn so sehr von transzendentaler Glückseligkeit überwältigt, dass ihre Wünsche nach materiellem Genuss von selbst aufhören. Die Gyanis und Yogis, die nicht an den Lotusfüßen des Herrn hängen, kämpfen sehr schwer gegen die Wogen des Begehrens. Sie werden in diesem Vers als Rikta Mataya beschrieben, das heißt hingebungsvollen Dienstes beraubt. Mit anderen Worten, die Gyanis und Yogis werden im Grunde immer mehr in falsche philosophische Spekulation oder anstrengende Versuche, die Tätigkeiten der Sinne aufzuhalten, verstrickt. Obwohl sie versuchen, vor den Wünschen nach materiellen Tätigkeiten frei zu sein. Wie zuvor gesagt wurde, Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Jnanayat Yashu Vairagyam Jnanam Chayat Ahaitukam. Hier wird die gleiche Sache betont. Was war das nochmal für eine Sache? Die Sache war, dass Wünsche ständig in unserem Herzen kommen, wie ein Fluss, der aufs neue Wogen produziert, und dass, um diese Wünsche einzudämmen, erfolglos von Gyanis und Yogis versucht wird, aber dass durch Bhakti das möglich ist. Hier wird also die gleiche Sache nochmal betont. Bhaja Vasudevam bedeutet an, dass jemand, der im liebevollen Dienst Krishnas, des Sohnes Vasudevas, tätig ist, die Wellen des Begehrens sehr leicht aufhalten kann. Solange man fortgesetzt versucht, die Wogen des Begehrens künstlich aufzuhalten, wird man zweifellos unterliegen. Das wird in diesem Vers angedeutet. Wünsche nach fruchtbringenden Tätigkeiten haben starke Wurzeln, doch die Bäume des Begehrens können durch hingebungsvollen Dienst völlig entwurzelt werden, weil hingebungsvollen Dienst einen höheren Wunsch mit sich bringt. Man kann niedere Wünsche aufgeben, wenn man höhere Wünsche hat. Der Versuch, Wünsche gänzlich aufzugeben, ist ein unmögliches Unterfangen. Man muss sich den Höchsten wünschen, um nicht in niedere Wünsche verstrickt zu sein. Gyanis haben den Wunsch, mit dem Höchsten eins zu werden. Doch solch ein Wunsch wird ebenfalls als Karma oder Lust angesehen. Wir sehen hier, wie Karma, die Begierde, sich nicht nur auf physische Objekte ausdehnt, sondern ganz bis hin zum verschmelzenden Brahman einbewegen kann. In ähnlicher Weise wünschen sich Yogis mystische Kraft, und das ist ebenfalls Karma. Und die Bhaktas, die keinen Wunsch nach irgendeinem materiellen Genuss haben, werden gereinigt. Sie versuchen nicht künstlich Wünsche einzustellen. Der Wunsch wird unter dem Schutz der Zehen der Lotusfüße des Herrn zu einer Quelle spirituellen Genusses. Also der Wunsch wird platziert unter die Lotusfüße Krishnas, man wünscht sich nur Krishna, und dann wird das, was einen vorher verstrickt hat, die Wünsche, zur Quelle materiellen Genusses. Wir müssen den Wunsch unter die Lotusfüße Krishnas bringen. Ein toller ausgedrückt. So eine sehr ungewöhnliche Formulierung. Es wird hier von den Kumaras gesagt, dass die Lotusfüße Krishnas das letztliche Behältnis aller Freude sind. Man sollte daher bei den Lotusfüßen des Herrn Zuflucht suchen, statt unnötigerweise zu versuchen, Wünsche nach materiellem Genuss einzustellen. Solange man nicht imstande ist, den Wunsch nach materiellem Genuss aufzugeben, besteht keine Möglichkeit, aus der Verstrickung des materiellen Daseins befreit zu werden. Also man muss Wünsche aufgeben oder, wie wir hier hören, sie zur Quelle spiritueller Freude machen, das heißt, sie bei den Lotusfüßen des Herrn unterbringen. Sonst kann man nicht vom materiellen Dasein befreit werden. Man mag argumentieren, die Wellen eines Flusses würden unaufhörlich fließen und man könne sie nicht aufhalten. Aber die Wellen des Flusses fließen ins Meer. Wenn die Flut kommt, wird die Strömung des Flusses in der Mündung überwältigt. Der Fluss selbst wird überflutet. Und die Wogen des Meeres werden stärker als die Wellen des Flusses. In ähnlicher Weise plant ein Gottgeweihter mit Intelligenz so viele Dinge für den Dienst des Herrn im Krishna-Bewusstsein, dass noch bestehende materielle Wünsche von dem Wunsch, dem Herrn zu dienen, einfach überflutet werden. Wie Yamunacharya bestätigte, fand er, seitdem er im Dienst der Lotusfüße des Herrn beschäftigt war, einen sich ständig erneuernden Fluss von Wünschen, dem Herrn zu dienen, so sehr, dass der Wunsch nach Sex unbedeutend wurde. Yamunacharya sagte sogar, dass er auf solche Wünsche spucke. Der muss ja spirituelle Erfahrung machen. Die Bhagavad Gita 2,59 bestätigt ebenfalls Param Drishtva Nivartate. Die Schlussfolgerung lautet, dass wir durch die Entwicklung eines liebevollen Wunsches für den Dienst der Lotusfüße des Herrn alle materiellen Wünsche nach Sinnenbefriedigung bezwingen können. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Astacharye Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Kaurabhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Zunächst einmal ein erholsamen Danke, einen Morgen, guten Morgen wünschen. Ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass einige von euch ein bisschen müde sind, weil die Nächte heiß sind und lange dauern. Gestern hörte ich noch bis ganz spät in die Nacht eine Kirtan-Party mit großer Begeisterung durch die Wälder streifen. Oder es war eine andere Party, ich weiß nicht genau. Aber es dauerte auf alle Fälle lang. Und ja, ich möchte euch heute versuchen, geistig zu erreichen und bin unbedingt auf eure Mitarbeit angewiesen. Ihr müsst mir heute eure wache Aufmerksamkeit schenken, denn das Thema, was wir heute durchmachen, die Lecture von heute ist eigentlich die Keynote Address des Ferienlagers. Es geht um Transformation ja in unserem Ferienlager. Die Raupe soll nicht immer die Raupe bleiben, sondern
Stunden. Wenn der Vorgang funktioniert und wenn das auch künstlerisch umsetzbar ist, zu einem fliegenden Schmetterling werden. Genauso soll wollen wir als Devotees Krishna nicht immer auf der gleichen Ebene stehen bleiben oder vielleicht sogar zurückgehen in Entwicklungsstufen, die wir eigentlich schon ganz gerne durchlaufen hätten. Nein, wir wünschen uns, zur vollen Entwicklung unseres spirituellen Potenzials zu kommen, richtig Bhakti in unserem Herzen zu erfahren, um dann Krishna zu erreichen. Das ist unser inniger Wunsch, der uns immer wieder dazu führt, diese Zusammenkünfte aufzusuchen und immer wieder dazu führt, aufs Neue zu chanten und zu hören über Krishna. So, heute möchte ich gerne über Transformation sprechen. Auf jedem spirituellen Weg ist Transformation das Allerwichtigste. Dieser Vers, den wir gleich noch weiter aufgreifen wollen, beschäftigt sich geradezu frappierende Art und Weise mit dem Thema. In unserer mittelalterlichen Geschichte gab es die Alchemisten. Es ist sehr oft ein falsches Verständnis über die Alchemisten da. Sie hatten waren ein Vorgang auf der Spur, mit dem sie ein gewöhnliches Metall in Gold verwandeln konnten. Die falsche Vorstellung, die kursiert auch also in Europa, ist, dass diese Menschen einfach ein großes Interesse hatten an Gold, an materiellem Reichtum. Aber das ist nicht der Fall. Es ging ihnen eigentlich um die Transformation. Von gewöhnlichem Metall Transformation schlechthin. Und sie hofften, bei der Transformation von gewöhnlichem Metall zu Gold das Prinzip zu entdecken, was sie auch anwenden könnten auf die Transformation des Herzens. Prinzipien sind ja anzuwenden auf unterschiedliche Situationen. Ne? 2 plus 2, das ist richtig, wenn man zwei Parcours zusammenzieht, dann gibt es 4, das ist richtig. Du kannst aber auch 2 Orangen und 2 Orangen zusammenziehen und es gibt auch 4. 4 Orangen. Das ist ein Prinzip der Addition. Du kannst auch 2 Menschen und 2 Menschen zusammenbringen. Ja, aber dann kann es manchmal 10 Menschen geben, auf lange Sicht gesehen. Also. Aber zuerst gibt es auf alle Fälle eine Gruppe von 4 Menschen. Es ist ein Prinzip der Addition, was immer du aus 2 zusammenfügst, das wird 4 erstmal. So versuchten diese Alchemisten, ein transformatives Prinzip zu entwickeln, was ihnen ermöglichte, Eisengold umzuwandeln, aber auch bedingte Seelen oder sagen wir mal Menschen voll mit materieller Wünsche in erleuchtete Seelen. Das war der Wunsch. Und wir werden bald herausfinden, warum sie wohl das anhand von Eisen und Gold transformiert hätten. Sie hätten ja auch versuchen können, eine Kirsche in eine Orange umzuwandeln und auf hier dieses Prinzip der Umwandlung herauszufinden, was sie dann eben auf die Charakterumwandlung anwenden würden. Aber es ist ein bestimmter Grund, der, glaube ich, gleich offenkundig wird. Was soll umgewandelt werden im spirituellen Leben? Offensichtlich nicht Eisen in Gold, sondern was soll umgewandelt werden im Krishna-Bewusstsein? Was wollt ihr in eurem Leben verändern? Was soll bei euch sich ändern? Peter, wenn du dir Gedanken machst über die Transformation des Peters, was soll da genau transformiert werden? Almina, soll deine Sitzstellung transformiert werden? Dass du dann im Lotussitz eines Tages sitzt? Oder was soll genau transformiert werden? Um welche Umwandlung geht es? Das ist eine wichtige Frage. Ja. Das falsche Ego soll umgewandelt werden. Die Motivation soll umgewandelt werden. Das Herz soll umgewandelt werden. Der Geist soll umgewandelt werden. Kadamba Puru. Lust soll in Liebe verwandelt werden. Und wir kriegen jetzt eine schöne Definition. Das ganze Bewusstsein soll schlechthin umgewandelt werden. Also ganz schön viel, ja. Die Eigenschaften, was? Charaktereigenschaften? Charaktereigenschaften. Die Wünsche sollen umgewandelt werden. Die Handlungen sollen umgewandelt werden. Haben wir es zusammen. Alles, was ihr gesagt habt, verdient eine einzelne Vorlesung. Ich möchte heute mich darauf konzentrieren, das Herz umzuwandeln. Es ist richtig, dass das Ego umgewandelt werden sollte. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur macht diesen Punkt am Ende seines wirklich wegweisenden Werkes Madhurya Kadambini. Wenn euch Transformation am Herzen liegt, dann ist dies ein wirklich schönes Buch, was wichtig zu lesen ist. Und da sagt er, es geht im spirituellen Vorgang darum, das Bewusstsein von ich bin, was auf die materielle Energie fixiert ist, also ich bin ein Deutscher oder irgendwelche anderen Vorstellungen, in ein spirituelles Verständnis zu umzuwandeln. Ich bin Krishna und Krishna ist mein letztendlich, Mamatva. So, damit diese Transformation stattfinden kann, es ist sehr wichtig, dass wir in das Labor unseres Herzens gehen. Wir müssen das Herz transformieren. Nach Patanjali ist das Herz der Ort, wo alle Wünsche erscheinen. Und wenn wir wunschlos werden eines Tages, werden die Wünsche, die wir bisher gehabt haben, zurückgehen und im Herzen verschwinden. Schopp. Aus dem Herzen heraus, der Sitz des Chittas ist, das heißt des materiellen Bewusstseins, werden eine unglaubliche Strom von Wünschen erzeugt. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Der normale Mensch denkt nach den neuesten psychologischen Erkenntnissen. Ob sie nur richtig sind, dafür wollen wir nicht die Hand ins Feuer legen, aber ja, es gibt uns einen Hinweis. 32.000 Gedanken am Tag, Florian, 32.000 Gedanken am Tag. Wenn wir die alle mal aufstellen würden, in einer langen Reihe, da müssen wir bis Besançon, eine Armee bis Besançon, oder wie das heißt, das nächste Dorf, die nächste Stadt hier bauen. Nicht? Also so viele Gedanken, die meisten davon sind Wünsche, sich wiederholende Wünsche. Hare Krishna, die kommen aus dem Herzen. Und wenn wir das Herz transformieren, werden sie darin verschwinden und neue Wünsche entwickeln, nämlich Krishna zufriedenzustellen. Wenn es uns um Bewusstseinserweiterung oder Bewusstseinstransformation geht, müssen wir hier arbeiten, an diesem Fleck, dem Herzen, dem Geist, kann man auch sagen, dem Chitta, alles verschiedene Begriffe für das Gleiche. Krishna-Bewusstsein ist nicht unbedingt, und hier möchte ich einige Leute von euch total enttäuschen, von einer Täuschung befreien, ein intellektueller Prozess. Es geht nicht, die Transformation findet nicht in der Intelligenz statt. Morgen werden wir uns mit dem Thema ausführlicher beschäftigen. Wir werden in den Bereich der unterschiedlichen Zweifel gehen und sehen, wie sie zu lösen sind. Aber auf dem intellektuellen Weg. Das ist ein wichtiger Prozess. Wir wollen jetzt nicht gegen Argumentation, die auf dem Prinzip der Logik beruhen, anwettern. Aber ein intelligenter Mensch mag alle Argumente gehört haben. Wenn ich die Wünsche, die im Herzen sitzen, also wenn das Herz nicht transformiert ist, nützen ihm diese Argumente nicht. Wenn ich jetzt eine weltliche Zuhörerschaft, hätte mit Menschen so aus dem normalen Alltagsleben und nicht von Devotees, würde ich an dieser Stelle fragen, wer von Ihnen hat gehört, dass Rauchen schädlich ist? Ich habe da sowas gehört, seit neuestem sind so Informationen. Ich stelle mich also total doof, dass mir jeder auf den Leim geht. Und garantiert, wenn ich in einer sympathischen Art und Weise stelle diese Frage, fliegen alle Hände hoch. Ich habe davon gehört. Ich habe davon gehört von den Argumenten, auch sogar in der Forschung ist das jetzt und so weiter. Dann klären die mich begeistert an. Sage ich, Dankeschön. Meine zweite Frage ist, wer von Ihnen raucht? Und Rams geht ihr. Also die Hände gehen dann nicht mehr so begeistert hoch, aber eine große Anzahl von peinlich schamerfüllten Händen gehen hoch. Mit der Intelligenz kann man viele Dinge verstehen. Aber wenn die Wünsche im Herzen noch so sind, wenn die Herzen noch transformiert sind, nicht transformiert sind, dann nützt es einem nichts. Die vedischen Schriften sind deswegen voll mit Beispielen von Menschen, die erstaunliche Ebenen erreicht haben in ihrem Leben, aber die noch nicht an der Transformation des Herzens ausreichend gearbeitet haben und die deswegen trotz langer Zeit sogar spiritueller und erstaunlicher Praxisen wieder auf das materielle Niveau gekommen sind. Ich habe, glaube ich, in Zürich eine Vorlesung gegeben, wo ich die peinliche Geschichte von Shobhari Muni thematisiert habe. Ich will es deswegen hier nur kurz zusammenfassen. Shobhari Muni hatte eine unglaubliche Perfektion im Yoga erreicht, im mystischen Yoga. Er war so accomplished, dass er auf dem Grund eines Flusses saß und dort meditierte. Warum dort? Weil er einen wirklich störungsfreien Ort suchte. Und das ist ziemlich geräuschfrei am Boden eines Flusses. Er saß da drin und er hat es also geschafft, irgendwie die Energie, die sein Körper brauchte, nicht mehr über also Oxygen, Sauerstoff zu bekommen, sondern irgendwie hat er das aus dem Wasser gezogen, das Prana. Keine Angst, er hat keine Kiemen gewachsen. Aber er hat also diese mystische Schakti gehabt, sich das Prana rauszureißen aus dem Wasser. Das ist ein unglaublicher Energieaufwand, eine unglaubliche Schakti, die er hat. Nun, eines Tages sah ein Fischpaar, was vor seinen Augen romantisch zusammenkam. Ihr wisst schon. Und als er das sah, wurden in ihm alte Sanskaras, die noch nicht transformiert waren im Herzen, alte Wünsche, die noch nicht umgewandelt wurden, erweckt. Und sein Geist wurde in Wellen versetzt, also agitiert zu Deutsch gesagt. Und das heißt in den Yoga-Sutras von Patanjali, das ganze Ziel und Zweck des Yogas ist, die Wellen der Begierden zu stoppen. Solange du noch voll mit Wünschen bist, kannst du nicht den mystischen Yoga praktizieren. Er kam also zu Deutsch gesagt in Atemnot und musste so schnell wie möglich an die Wasseroberfläche, um wieder auf die uns bekannte Art und Weise zu atmen. Er hatte diese Wünsche und es tat ihm fürchterlich weh und fürchterlich leid, diese Wünsche zu sehen. Und so ging er raus aus dem Fluss. Er musste etwas machen und er dachte, ich bin kein Yogi, ich bin kein Brahmachari mehr. Er ging an den Königshof und heiratete 50 Prinzessinnen. Seine Restschakti, die er noch hatte, benutzte er, um seinen Körper anziehend und stählern zu machen, dass ein bisschen Muskeln da waren, nicht so viele grüne Algen, die sich angesammelt hatten. Und so wurde er ein attraktiver, parfümierter Mann, der also die Herzen der Prinzessinnen des Königs Mandata, soviel ich weiß, gewann. Und ein ganzes Leben führte er ein Leben, wo wir können uns das schon vorstellen. Da muss es um ausschweifende Sinnlichkeit gegangen sein. Er hatte auch viele Kinder, es wird beschrieben. 50 Frauen auf einmal. Und die sind ja nicht, also die hat er alle zufriedengestellt. Also keiner hatte das Gefühl, sie käme zu kurz. Und am Ende seines Lebens rief er seine Frau zusammen, also Frauen zusammen, und gab eine dieser rührenden Bhagavatam-Ansprachen, wo er ihnen klar macht, ich bin immer noch nicht zufrieden, wir sind immer noch nicht zufrieden durch diese Tätigkeit. Wir müssen jetzt uns Rishikesha, dem Herrn der Sinne zugeben, zu wenden. Der hatte wahrscheinlich Sadhus empfangen bei sich am Königshof und hatte von Sadhus über Bhakti gehört, was er vorher noch nicht kannte. Und war dann überzeugt am Ende seines Lebens von der einsamen Spitzenqualität der Bhakti-Yoga-Praxis, nämlich Wünsche zu überwinden. Er sagte, wir müssen mit Rishikesha, dem Herrn der Sinne, Kontakt aufnehmen durch hingebungsvollen Dienst, und dann können die Wünsche zum Einhalt gebracht werden. Und das ist das Thema dieses Verses. Shobari Muni hat sozusagen eine Erkenntnis gekriegt, die diesem Vers entspricht. Er sagte, da es sehr schwierig ist, die fest verknoteten Wünsche nach materiellen Tätigkeiten, die sind fest im Herzen angeknotet mit Seemannsknoten, da es sehr schwierig ist, diese Wünsche aufzugeben, vermögen die nicht gottgeweihten Gyanis und Yogis wie Shobari, obwohl sie versuchen, die Wogen der Sinnenbefriedigung aufzuhalten, dies nicht. Deshalb wird dir geraten, dich im hingebungsvollen Dienst Krishnas, des Sohnes Vasudevas, zu betätigen. Wie Bhakti funktioniert, wird mit einer Analogie beschrieben, die im nächsten Text aufgegriffen wird. Es wird gesagt, dass aus diesem Herzen dieser ständige Wünsche hervorkommen. Ständig. Wir sind uns nicht über alle Wünsche bewusst. Viele dieser Wünsche rumoren, um es mal so einfach auszudrücken, im Unterbewusstsein und manifestieren sich dann nach einer Zeit und kommen dann zum Vorschein. Es ist manchmal eine wirklich lange Vorbereitung nötig, bevor so ein Wunsch manifestiert ist. Das ist da alles noch drin. Und manchmal kämpfen die im Unterbewusstsein untereinander. Das sagt die vedische Psychologie, dass zum Beispiel ein sinnvoller Wunsch, der da ist, aber es sind aber auch fromme Wünsche natürlich da, und die kämpfen. Je nachdem, wie der Kampf ausgeht, manifestieren sie sich nach einiger Zeit. Als Prediger habe ich Menschen studiert lange Zeit und habe manchmal in Gesprächen festgestellt, da sind Wünsche da, über die sich die Menschen wahrscheinlich noch nicht bewusst sind. Und ich habe da meine Prognosen angestellt, was mit den Menschen geschehen wird. Ich habe ihnen gesagt, du wünschst dir jetzt das hier, aber warum wünschst du dir nicht das? Und manchmal haben sie sich durch dieses starke Predigen inspiriert gefühlt, spirituelle Wünsche aufzunehmen. Und manchmal haben sie gesagt, ich bin noch nicht so weit, Satchinanda zu haben. Bitte verstehe es und hab mich trotzdem gern. Nicht? Und dann nach einem halben Jahr merkte man, wie diese Wünsche, die ganz zart da waren, sich manifestierten und in einer Lebenssituation da waren. Sie waren dann liiert, befreundet zum Beispiel, oder haben ein großes Geschäft entwickelt oder haben sogar Preise gewonnen in den Olympiaden. Kennt man alles als Prediger. Das ist sehr interessant, dieses Thema mit den Wünschen. So, bei Bhakti ist es so, dass wir andere Wünsche versuchen zu entwickeln, zu hören. Und Jiva Goswami sagt, durch die Gemeinschaft mit Devotees taucht der Wunsch im Herzen auf, Krishna Bhajan zu betreiben, Krishna zu verehren. Kennt ihr das in eurem Leben? Wenn man mit richtigen Devotees zusammen ist, dann wünscht man sich und sagt, das mache ich jetzt auch mal so. Das will ich jetzt auch so. Wir kommen vielleicht morgens in den Tempel rein und sehen einen Devotee richtig chanten, richtig konzentriert ist und auch laut chantet, also wie man es richtig macht, nicht nur so mental, sondern richtig. Und wir sehen das denn und werden dann angesprochen. So will ich das auch machen. Und dann sieht man dann, das ist oft auf Ferienlage, Freunde Krishnas, wie sie es ausprobieren, sich unter einen schattigen Baum zu setzen, ganz still zu sein und total konzentriert. Da wird ein Pferd vorbeigehen, sie sehen es nicht, weil sie sind inspiriert worden durch das Beispiel eines Devotees, der Bhajan macht, ebenfalls Bhajan zu machen. Lasst euch bitte so bewegen. Macht richtige Devotees ausfindig, die begeistert und wissenschaftlich in Sadhana ausüben, und lasst euch bewegen im Herzen und anregen und inspirieren. Das ist da, da so kann das sehr leicht geschehen. Dann entstehen also diese spirituellen Wünsche. Und das heißt, diese spirituellen Wünsche nach Krishna sind natürlich. Sie kommen, wenn wir sie weiter verfolgen, immer stärker zum Ausbruch. Ähnlich so wie die glühende Erde, die aus dem Vulkan herauskommt. In jedem Herzen von uns gibt es Atmadati, sagt man im Sanskrit. Die Liebe des Herzens, die auf Krishna gerichtet ist. Das ist ganz natürlich. In den meisten Fällen ist das bedeckt. Auch bei vielen Devotees von Krishna, die auf die so oft das hier so versuchen, wie die Raupe ein bisschen höher zu kommen in ihrem Leben, sind dir noch diese Atmarati bedeckt. Wenn es aber einmal geöffnet wird, diese Atma heißt Selbst und Rati, die Liebe, die im Selbst ist. Ne? Wenn es denn einmal geöffnet wird, dann wird das stärker und stärker und wird schließlich mit der Flut verglichen, die in einem Ozean, die von einem Ozean kommt und die Flussmündung überquert. Ich komme von Hamburg. Da gibt es die Elbe. Und jeder Hamburger Jung wird von seinen Eltern irgendwann mal auf eine Barkasse eingeladen. Barkasse ist ein kleines Schiffchen. So. Und zur Elbmündung gebracht. Das gehört zur Kultur der Hamburger dazu. Und da sieht man Folgendes. Du siehst die Elbe, die ziemlich viel Elan hat, ziemlich groß ist, nicht wie bei uns in der Vedenakademie in Schönau, wo sie noch überblickbar ist, sondern auch ein Riesenstrom. Und du siehst, wie sie der Nordsee entgegenströmt. Und wenn jetzt Flut ist in der Nordsee, siehst du, wie die Nordsee mit einem großen Elan mit Wogen kommt und es dazu einem Zusammenprall kommt mit dem schmutzigen Brackwasser der Elbe und den wirklich zum Teil aufgepeitschten Wogen, Flutwogen der Nordsee. Und immer ist es so, dass die Nordsee den Kampf gewinnt. Da ist nämlich sehr viel Wasser da. So ist es auch im spirituellen Leben. Es sind viele materielle Wünsche da, die auch, die zum Teil, also wir brauchen da gar nicht uns was vorzumachen. In unserem Herzen, auch wenn wir in Safran und in Weiß und in Saris und mit Tilak und schönen Punkten auf der Stirn ausgerichtet sind, wir haben noch Wünsche, die ganz schön fließen. Wir müssen mit der Bhakti zusammenkommen. Bhakti Devi, die wie die Nord, also nicht wie die Nordsee, ist relativ klein, wie der Atlantische Ozean oder der Pazifische Ozean. Mit den Wogen kommt bei der Flut und die Wünsche zusammen zu wegbringen und überspüren. Man nennt diesen Bereich, also ich weiß nicht, diesen Treffbereich kenne ich nicht, aber was passiert ist, dass das Brackwasser, das Wasser der Nordsee durchsetzt dann die Elbe und es wird der Elbfluss wird süß. Salzig. So ist es auch mit Bhakti. Wenn wir wirklich Sadhus kennenlernen in unserem Leben, Devotees und Gemeinschaft haben und nicht einfach vor der Gemeinschaft der Devotees weglaufen in unserem Leben, wie es ja auch geschehen soll. Nicht? Wenn wir richtig diese Gemeinschaft aufsuchen und es ernst nehmen, können bei uns Wünsche erweckt werden, die ganz stark kommen und diese anderen Wünsche transformieren, wie das Wasser der Nordsee, was die Elbe transformiert. Das wird salzig, die Elbe. Könnt euch aber im nächsten Besuch in Hamburg mal auf eine Barkasse einschiffen lassen. Das kostet wahrscheinlich 32,50 Mark hin und zurück, weil es ist ein weiter Weg und dann könnt ihr das sehen und davon lernen. Diese Transformation des Herzens ist eine Angelegenheit, die, sagen wir einmal, intensiv ist. In den Heiligen Schriften, Sanatan Goswami gibt eine Schrift, schreibt im Hari Bhakti Vilas darüber, dass bei der Einweihung, spirituellen Einweihung, ein Mensch, der Shudra-Eigenschaften hat, also der wenn wir ein richtiges Sutra haben, heutzutage sind die alle ein bisschen genetisch versetzt, Aber ein richtiger Sudra ist, würde ein loyaler Grobian sein. Nicht ein loyaler Grobian. Grobian, kennt ihr diesen Wort? Ein grober Mensch. Der kann durch die Einweihung durch Diksha zu einem Brahmana werden. Brahmanas, wenn ihr ein richtige Brahmanas in Indien seht, sind ganz feingliedrige Menschen, hochsensibel, sehr intuitiv und so weiter. Das ist genau das Gegenteil von einem Grobian. Sanatana Goswami sagt, diese Umwandlung ist genauso wie die Umwandlung, Kupfer in Gold umzuwandeln, ist ein Eingriff in die atomare Struktur. Bei diesen Eingriffen werden normalerweise unglaubliche Kräfte, Atomkräfte freigesetzt. Da die Bindung der Atome, also wie die aneinander sind, da gibt es ja viele Naturgesetze, und eins ist die Kraft der Anziehung, die so hält in der Struktur, die Welt, diese Energie, diese Shakti, ne, ja, die muss gebrochen werden, und die Atome müssen anders umorganisiert werden. Das ist unglaublich intensiv. Hare Krishna. So, Florian, bei der Umwandlung deines Herzens muss auch eine wirklich große Kraft einsetzen. Ohne diese Kraft ist man aufgeschmissen. Es geht nicht. Du kannst eine Kupferplatte sehr einfach Gold anmalen. Das ist es äußerlich, ja, die Transformation ist erfolgt, alles klar. Aber ich kann euch garantieren, ein angemaltes Goldstück kann... Ein golden angemaltes Kupferblech hält nicht einen einzigen Zürcher Winter statt. Das blättert ab. Vielleicht schon nach einem kräftigen Regen blättert das ab. So ist es auch möglich, schnell mal ein äußerlicher Devoti zu werden. Das geht ruckzuck. Einfach ein Dodi anziehen, 10,50 Mark kostet der, ein T-Shirt mit den Lotusfüßen Radharanis drauf und dann Jai Radhe, wenn man besonders fortgeschritten wirken will, oder Hare Krishna, wenn man so normal sich begnügt. Und so weiter und so fort. Aber wenn der harte Regen der Realität kommt, wenn die Tests Krishnas kommen, der nicht will, dass seine Devotees Schein-Devotees sind, ja, dann blättert das alles ab und man sieht, hier ist die nicht hingegebene Seele, die alles nur so machen will, wie sie das denkt. Haribo, ich spreche besonders mein Herz an in diesem Augenblick, weil ich Grund zur Annahme habe, dass ihr alle dieses Problem nicht kennt. Hare Krishna. Die Transformation des Herzens ist etwas, was ein ganzes Leben brauchen wird. Und es wird nur dann möglich sein, wenn wir die Barmherzigkeit Krishnas einladen. Es gibt ein wunderschönes Gedicht, die Gopinath-Gedichte, und ich würde euch dieses Lied am liebsten im Urtext vorlesen. Gibt es ein Songbuch hier? Am liebsten ein deutschsprachiges, oder Englisch ist auch gut. Französisch, ich kann überhaupt nicht Französisch sprechen. Je ne sais pas français, s'il vous plaît. Ist das ein... hier kommt eins, das ist Englisch? Gut, ich kann übersetzen, nicht wahr? Also, ein bisschen übersetzen kann ich mal. Hört euch dieses Gedicht an und lasst euch bewegen davon. Dieses Lied ist im Augenblick mein Lieblingsgebet, weil es so schön ausdrückt, wie der Vorgang geschehen muss. Gopinath, Seite 40. Seid ihr bereit? Dies ist übrigens ein hoffnungsvolles Gedicht. Also, hier. Herr der Gopis, bitte höre meine Bitte.
Ich bin ein verruchter Materialist. Ständig angehaftet an weltliche Wünsche. Gute Eigenschaften habe ich keine.
Hare Krishna.
O Gopinath, alles um mich herum ist eine illusorische Energie. Ich selber habe keine Kraft und nicht mal transzendales Wissen. Und das Schlimmste ist, der Körper, mein Körper, ist nicht unabhängig. Er wird völlig kontrolliert von den materiellen Erscheinungsweisen.
Und sagt es von Bhaktivinoda Thakur. Er sagt, Gopinath, du kannst alles machen.
Du hast die Kraft, diesen Sünder zu befreien.
Und beschwert sich Gopinath, Bhaktivinoda Thakur ein bisschen. Er sagt, er will Gopinath motivieren, in sein Leben einzugreifen und will einen möglichen Zweifel von Gopinath aus dem Wege räumen. Er sagt, Gopinath, ich bin ja eigentlich dein Devotees, aber es stimmt, ich habe dich aufgegeben und ich habe meinen wirklichen Schatz vergessen. Ich habe diese Welt verehrt. Gopinath, du weißt ja alles. Du hast mich jetzt genug bestraft. Bitte gebe mir einen Platz zu deinen Lotusfüßen. Und fäll nicht das Urteil, dass du denkst, aha, der war einmal gegen mich und deswegen gebe ich diesen Diener auf. Nein, mach das bitte nicht. Ich weiß, ich bin dumm. Aber du bist der Weiseste. Bitte finde du einen Weg, um diesen Dummkopf mit Glück zu segnen. Jetzt sagt Bhaktivinoda Thakur etwas, was erschütternd ist. Er hat also jetzt seine Transformation in die Hände Gopinaths gegeben. Er hat gesagt, ich schaffe das nicht. Mein Körper ist nicht unter meiner Kontrolle. Und jetzt sagt er, auch meine intellektuellen Fakultäten stehen nicht unter meiner Kontrolle. Er sagt, Gopinath, mein Geist ist crazy. Verrückt. Ihm ist im Grunde jede Autorität gleichgültig. Die Autorität des Gurus ist mir gleichgültig. Die Autorität der Schriften ist dem Geist gleichgültig. Tut immer nur, was es der Geist will. Super. Wie soll man da vorankommen? Mein Geist bleibt in dem dunklen Loch des materiellen Lebens. Gopinath, ich habe jetzt meine Niederlage eingesehen. Alles, was ich unternommen habe, ist null und nichtig geblieben. Nun bist du meine einzige Hoffnung. Du bist ja Rishikesh, der Herr der Sinne, nachdem du dich im Inneren meines Herzens niedergelassen hast. Also komm in mein Herz herein und bitte nimm mich zu dir. Ja, auf diese Weise werden die Gefahren dieser Welt verschwinden. Wir alle haben ein Loch im Herzen. Seit vielen, vielen Generationen und Leben ist dieses Loch im Herzen da. Dieses Loch im Herzen ist ein Loch, das nur durch die Lotusfüße Krishnas gestopft werden kann. Dieser Platz im Herzen gehört Krishna. Und der ist seit langer Zeit unbesetzt von Krishna. Und deswegen haben wir unser Leben der Autorität der materiellen Welt anvertraut, den Sinn und dem Geist. Und trotzdem verspüren wir alles dieses Loch. Die Menschen mit materiellen Wünschen, ob das Yogis sind, Jnanis oder Kamis, versuchen dieses Loch zu stopfen und ziehen Himmel und Hölle durch ihre organischen Sinne, sagt Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Jeder von uns
versuchte, entweder durch Autos und schöne Lebenspartner und Partnerwechsel und die hüftschwingende Generation versucht es durch Disco das Loch zu füllen im Herzen. Aber das Loch ist ein schwarzes Loch. Es gibt ein schwarzes Loch. Also ich weiß nicht, ob es im All das gibt. Ich habe gehört, es gibt starke Zweifel, dass da ein schwarzes Loch sein soll. Aber es ist auf alle Fälle im Herzen. Das kann man nicht erfüllen durch materielle Wünsche. Man bleibt unzufrieden. Es geht nicht. Dieser Platz muss besetzt werden vor Krishna. Tumi Rishikesha, sagt Bhaktivinoda Thakur. Du bist Rishikesh, du bist der Herr. Da, in diesem Platz, der sollst du jetzt, da möchtest du jetzt rein. Hare Krishna. Und solange wir diesen Platz nicht mit Krishna besetzt haben, können wir alles machen. Sogar zum Radha-Kund gehen und uns super ESO-Einweihung holen. Hm? Es wird nicht gehen. Wir müssen diesen Platz mit Krishna besetzen. Und das heißt in erster Linie, ein Diener von Krishna zu werden. Nicht mehr den eigenen Plan, den eigenen Geist immer machen, der von Krishna weglaufen will, sondern eine hingegebene Seele werden in der eigenen Tradition, die Krishna uns geschickt hat. Ja. Wo ist Krishna? Damit wir ihn finden können für uns. Wo willst du nach Krishna suchen, Rogerio? Damit er in das ins Herz kommt, das ist eine wichtige Sache. Manche sagen, Krishna ist in den heiligen Dharmas. Andere sagen, nein, man kann auch im heiligen Dharma sein, aber wenn man nicht im hingebungsvollen Dienst verankert ist, dann kann man nicht Krishna begegnen. Sie sagen also, Krishna kommt im hingebungsvollen Dienst. Andere sagen, Krishna ist in den heiligen Schriften. Andere sagen, Krishna ist im Herzen der Vaishnavas. Wo ist Krishna? Wo kann man Krishna finden? Es gibt viele Adressen von Krishna. Viele autorisierte Adressen. Krishna hat nicht nur eine Villa, also ein Bhakti-Palast, sondern viele, viele Vorgänge des Bhakti-Yogas, durch die er getroffen werden kann, wie man ihn finden kann. In diesem Zeitalter zelebrieren wir das Yuga-Dharma, wo Krishna im heiligen Namen zu finden ist. Im konzentrierten, aufmerksamen Chanten des heiligen Namens. Wir werden Mittwochabend, also morgen Abend, ein Namyakya machen. Und wir werden das Namyakya einläuten mit einem sehr interessanten Workshop. Wir werden knifflige Fragen lösen. Das geht ganz einfach, weil es ist sehr spannend und es passiert dabei was im Herzen. Ich möchte euch alle bitten, zu diesem Namyakya zu kommen, damit sich das Herz transformieren kann. Damit wir einen Kontakt treffen machen können mit Krishna in Form seiner barmherzigsten und am einfachsten zugänglichen Form, dem heiligen Namen. Wir haben alles sehr powerful geplant, also mal sehen, ob es gehen wird. Sadbuja, der mit seinen vier Armen materielle Wünsche wegnehmen kann und mit seinen zwei Armen Prema Liebe zu Krishna ins Herz legen kann, wird auch dabei sein. Und wir werden unsere Herzen vor Sadbuja hinlegen, dass er sie transformiert. Wenn ihr nachher den Saal verlässt, werdet ihr mit euch ein so dezent gestylten. Und da, hier steht das, steht drauf, meine Herzenswünsche an Sri Sadbuja Mahaprabhu. Das schlägt man auf wie eine Seite und tut dann hier seinen Herzenswunsch reintun.
Und es kann sein, sehr oft geschehen schon bei solchen Namen, dass der Herzenswunsch erfüllt wird. Man muss ihn nur, ich möchte euch sagen, ja, warum müssen wir das jetzt aufschreiben, können wir das nicht denken, immer so neu und modern. Das Schreiben hilft dir, deine Verwirklichung zu fixieren. Prabhupada hatte einmal gesagt, write down your realizations. Schreibe deine Verwirklichung. Wenn du gezwungen bist zu schreiben, musst du deine Gedanken fixieren und konzentrieren und kriegst dann wahrscheinlich einen besseren Wunsch, einen realeren Wunsch zustande, als wenn du so ad hoc gesagt hast, gut, wünsch dir was von Sadbusha. Ja, also. Nougat Eis habe ich im Augenblick so einen Geist, oder? Und ich sage, das hilft einem, sich ein bisschen zu fixieren. Wenn es euch peinlich sein sollte, also ich weiß nicht, was machen wir mit den Herzen nachher? Wie hatten wir das besprochen? Ich bin jetzt nie mehr, weiß ich nicht. Ja. Gut, das wollte ich nämlich wissen. Gut. Garantiert anonym. Und warum schreibt man, hier steht mein Herzenswünsche an Shri Sadbuja von. Also, da könnt ihr euren Namen raufschreiben. Ja. Ach so. Also macht es so, wie es euch lieb ist. Auf alle Fälle schreiben, ob ihr jetzt euren Namen darunter setzt oder nicht. Sadbuja wird wissen. Sadbuja wird wissen, von wem der kann Handschriften lesen und Gedanken und Herzen. Krishna kann das. Ne? Also, nicht? Also, aber bitte nehmt teil an diesem Experiment, denn wir haben da noch etwas sehr, sehr Schönes vor mit euren Herzenswünschen. Was noch in der, es ist in der Manifestation. Wir sind noch, es ist eine letzte Inspiration, die unserem Team heute, wir treffen uns danach, noch, da ist Krishna noch, der kommt. Es ist eine tradierte Sache, das wird in vielen Traditionen gemacht. Nehmt es bitte mit, fühlt euch wohl dabei und schreibt es auf. Es geht wirklich, lasst uns keine Zweifel darüber haben. Wenn wir nicht den Chitta, den Sitz der Wünsche verändern, transformieren, werden wir uns noch so sehr bemühen können, aber es wird eine äußere Bemühung bleiben. Wenn wir nicht Krishna in unser Herz einladen, in den Platz, der ihm eigentlich gehört, das ist spirituelle Anatomie. Krishna gehört ins Herzen. Das muss da sein. Wenn du nicht Krishna im Herzen hast, es ist so, als wenn dir irgendwo deine Halswirbelsäule hier im Knie ist. Das ist ja komisch zu funktionieren. Da kann man nicht richtig funktionieren. Anatomisch. Ne? Oder was? Oder so ein Knochen da, so ein Beinknochen da oben ist und so einen komischen Hals hast, den du nicht strecken kannst und nicht gucken kannst, wenn du gerufen, wenn Prasadam gerufen wird, wo du hin musst und so. Also wenn Krishna nicht im Herzen ist, liegt ein schwerer spiritueller Anatomiefehler vor, der unbedingt korrigiert werden muss. Sonst wird nämlich das Herz ein Loch bleiben und wir werden da materielle Wünsche haben. Ein nach dem anderen. Werden wir machen. Und wir werden keine hingegebene Seele werden. Kein Shraddha in Krishna. Keine spirituelle Zufriedenheit. Und immer schielen nach materiellen Dingen. Und dann in Schwierigkeiten kommen. Ich bin ja weder hier zu Hause noch da zu Hause. Wer bin ich denn? Nun zum Psychologen gehen und so, nicht? Also das ist dieser Anatomiefehler muss korrigiert werden. Das ist wichtig für das spirituelle Leben. Und Krishna kommt halt am leichtesten durch den heiligen Namen. Das ist das Yoga Dharma. Für in diesem Zeitalter ist das so und so ist auch geoffenbart worden von Chaitanya. Hare Krishna. Gut. Heute ist eine nachdenkliche Vorlesung, weil die Raupe eben noch, die ist auf dem Wege. Sie ist gedankenschwer auf dem Wege. Morgen kommt eine Vorlesung mit unter dem großen Thema Vertrauen. Ja, hier. Ja, das machen wir gleich, wenn die Vorlesung beendet ist. Dann macht's gut.
schöpferische Harmonie eine andere. Habt ihr jetzt zu dem Zeitpunkt eine dringende Frage? Peter?
Oder nur eine Frage aufschreiben oder kann man auch mehr?
Ja, es ist nicht eine Frage, es ist ein Herzenswunsch. Wunsch, ja.
Oder
man kann auch mehr. Ich finde, wenn man, es stimmt schon, wenn man sich auf einen wenn man einmal anfängt, richtig zu sehen, was wünsche ich mir eigentlich? Weswegen bin ich überhaupt zum Krishna-Bewusstsein gekommen? Da muss doch irgendein Wunsch dargelegen, vorliegen. Und dann kann vielleicht mehr. Also wie viel du willst. Aber es ist ganz, aber es ist wirklich wichtig. Also du fragst, du kannst mehr schreiben, aber du solltest dich auf etwas fokussieren, wo du wirklich EKH, wo du mit einer Richtung gehst. Du kannst es zum Beispiel so machen. Als Kind wurde mir einmal die Alternative gestellt. Also morgen kommt ein Engel und du kannst ihm alles von ihm wünschen. Was wünschst du dich von ihm? So viele Wünsche habe ich. Und dann habe ich gesagt, nur ein? Und er sagt, ja, nur ein. Dann wurde mir geantwortet. Also dann habe ich gesagt, ja, dann wünsche ich mir eben Zauberstab von dem Engel. Und dann kann ich alle Wünsche. Also man muss sich auf was fokussieren. So wünsch dir irgendwas in deinem Spirit, dein Leben, wo du alle Wünsche mit abdenkst. Zum Beispiel Liebe zu Krishna ist etwas sehr, also ich will jetzt bloß nicht euch beeinflussen, also was, wo alles drin ist. Also es ist gut, sich zu fokussieren. Und wenn man jetzt so eine Wunschliste macht, ist nicht so gut, dann wird das nicht so gut funktionieren. Ja, lieber eine Sache, wo du denn, was, welcher Wunsch drückt am meisten das aus? Steht das hier, meine Herzenswünsche? Spirituell oder materiell? Spirituell Wünsche. Wir haben auch noch materiell Wünsche, das ist kein Problem. Also, ich habe da auch noch was. Ich würde sehr gerne ein UFO haben, um schneller zu reisen. Materieller Wunsch. Oder Yoga-Cities, mich zu vervielfältigen. Also, ich habe diese Wünsche, ehrlich, aber es geht jetzt um spirituelle Wünsche. Ne? Hare Krishna. Gut. Wir können nur eine Frage nehmen. Das ist der Holger, heißt du, glaube ich, oder? Carsten sogar. Carsten. Wie kann ich mir sicher sein, dass ich Krishnas Plan folge und nicht meinem eigenen Plan? Ich möchte hier eine sehr einfache und kurze Antwort geben. Aber ich bin dir sehr dankbar. Du hast verstanden, worum es geht. Nicht die eigenen Wünsche, also Krishnas Wünsche zu folgen. Ne? Und die eigenen Wünsche zu ersetzen durch spirituelle Wünsche. Krishna zufriedenstellen ist ein spiritueller Wunsch. Ja. Wie kannst du dir sicher sein? Es gibt in unserer Tradition ein einfaches Scheckverfahren. Also Überprüfungsverfahren, sagt man in Deutsch. Man fragt seinen spirituellen Meister. Wenn man keinen spirituellen Meister hat, fragt man Sadhus. Oder man fragt, auch wenn man einen spirituellen Meister hat, kann man Sadhus natürlich auch befragen, wenn man aus irgendeinem Grund, wenn das praktischer ist. Sadhus heißt Devotees Krishna. Sehr oft, wenn du dich Devotees anvertraust und es wirklich wissen möchtest von denen, können sie dir sehr helfen. Sehr oft tut sich im Gespräch mit Devotees, im offenen Gespräch, manifestieren, was man tun könnte. Krishna wirkt durch die Devotees hindurch. Das ist magisch. Und das Dritte, was gesagt wird, ist die Schrift. Indem du Schriften liest, Satswarup Maharaj hat den Ausdruck des betenden Lesens geformt. Ich nehme an, er hat es aus der christlichen Tradition entlehnt und vaishnavisiert, diesen Konzept, weil es da sehr vertreten ist. Divino Ratio nennt sich diese Methode dort. Man betet zu Krishna um Antworten in seinem Leben und liest dann in den Büchern, und sehr oft kriegt man Antworten. Und man weiß dann sofort im Herzen, das ist jetzt richtig, das sollte ich tun. Das weißt du einfach genauso sicher, wie du weißt, ich bin jetzt satt. Also das ist etwas, was du experimentell erfahren kannst. Wie du das begründen sollst, dass du satt bist, das ist sehr schwierig zu sagen, ja, ich bin satt. Und dann könnte einer sagen, ja, aber ein Salatblatt kannst du noch. Und du sagst, nein, ich weiß es einfach. Wenn er dann fragt, woher wissen das Wissen? Ja, also, ja, woher? Also, das weiß ich jetzt einfach, fertig. So weißt du, wenn du in den Schriften liest, wenn du mit dieser Haltung rangehst, zu Krishna zu beten, was du tun sollst. Das ist sehr oft schon geschehen. Die vierte Methode ist, Atma Rupa zu befragen. Atma Rupa heißt Paham Atma Rupa. Die Überseele heißt manchmal Atma Rupa in Sanskrit. Die Form im Selbst, die Überseele. Aber da muss der Geist ein bisschen gereinigt sein. Da möchte ich dich einladen, jetzt kommt ein dezenter Werbeblock. Ich habe ein Seminar gegeben, was ich mit vielen Übungen, das heißt die höhere Verbindung, wie man Kontakt herstellen kann mit der Überseele. Sollte seine eigenen Sachen lobpreisen. Ein interessantes Seminar, wo so verschiedene Methoden auch angewandt werden, wie man mit der Überseele in Kontakt kommt. Traditionelle Methoden. So, der Einfachheit halber möchte ich zusammenfassen, wie weiß man, was Krishnas Plan ist? Frag die Devotees, frag den Spiritual Meister, frag die Schriften. Und sei ein bisschen selbstkritisch. Ganz wichtig ist, dass du Krishna geschehen lässt und nicht so deine eigenen Pläne hast. Einmal gab es eine Raupe, die lebte im Kot. Sie lebte gut, denn ihr Organismus war eingestellt auf diese Substanz als Nährungskraft. Sie hatte jedoch entwickelte eine Freundschaft mit einer Honigbiene. Eines Tages sagte die Honigbiene, komm in meinen Blumengarten. Da ist es gut. Einfach gut. Gestern habe ich mit jemandem gesprochen, einer Nektarpersönlichkeit, die sagte, hier ist es einfach gut, ich kann es nicht anders beschreiben, es ist gut hier. So sagte die Biene, es ist einfach gut in meinem Honigkart. Ach, sagte die Raupe. Was soll ich denn da essen? Gar kein Problem. Honig. Wie heißt es? Pollen. Und ich koche auch mit Honig verschiedene Zubereitungen, Honigkuchen und so. Also, es gibt da, das ist das Schlemmerparadies bei mir im Blumenfall. Ach, sagte der Raupe, ich bin hier ganz zufrieden, lass mich mal. Aber die Biene kam jeden Tag wieder und irgendwann sagte die Raupe, ein Freundschaftsdienst tue ich auch, ich komme mit. Aber bevor die Raupe wegflog, die Biene sagte, die Raupe fragte, wie soll ich denn da hinkommen? Ich vermixe hier zwei Geschichten. Wie soll ich denn da hinkommen? Also die Biene sagt, ich pack dich und fliege dich hin mit dem Bienentransport. Die Raupe hatte aber kein richtiges Vertrauen, dass sie dort etwas essen würde. Und so stopfte sie vorher Kot in ihre Nasenlöcher, sodass sie auf alle Fälle die Notration dabei hatte. So kam sie also an in den Blumengarten und die Biene befragte sie, riechst du das? Das ist Wahnsinn, wie das hier riecht. Und die Raupe sagte, no, wie zu Hause, würde ich sagen. Die Biene dachte, was ist das für ein seltsamer Freund? Das riecht doch jeder. Die Biene schaute sich die Raupe an und merkte, dass die Nase so verdächtig aufgebläht war. Und dachte sich, das geht jetzt nicht. Sie nahm in einer Anwandlung aus Herzens Freundschaft. Die Biene flog mit ihr zum Fluss und schüttelte sie. Jetzt nehmen wir mal einen Balken, die Raupe. Nun nehmen wir mal ein badalter Junge. Und schüttelte sie, bis der ganze Dreck so aus der Nase rauskam. Und dann flog die Biene behend zum Blumengarten zurück und sagte, riech jetzt. Oh, ist das gut? Ist das gut, sagte die Raupe. Hier bleibe ich und entwickle mich weiter. Sie ist dann im Blumengarten geblieben und hat sich ernährt mit den schönen Substanzen, Honigströme und so weiter. So wir als Devotees müssen das auch mal lernen. Nicht die alten Konzepte mitnehmen, so dass alles so heimatlich und so ist. Mal das Abenteuer des Vertrauens wagen. Nicht so die weltlichen Dinge mitnehmen. Klar, dann erfährt man weltliches Leben auch im Kirtan. Nicht? Oder in der Hare Krishna-Bewegung oder wo auch immer man ist. Deswegen müssen wir morgen über Shraddha sprechen. Und wie sich das entwickelt, was für Hilfestellungen es gibt. Wir müssen Zweifel konfrontieren, die wir haben, und so weiter. Das habe ich noch vergessen, das ist die Geschichte von heute Tag. Die Raupe ist auf dem Weg, aber sie hat noch Laub in ihren, also wir brauchen das ja jetzt nicht so grafisch zu, sie hat noch Laub in ihren Nüstern und kann das noch nicht richtig wahrnehmen und sich auch nicht weiterentwickeln. Transformation. Wenn wir Krishna einladen. Und Krishna hat immer einen Plan, das gehört zu ihm. Auch für uns. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gol Premanandi Hari Hari Bol.